Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir jetzt hören dürfen. Für viele von uns war es ein langer Tag. Für viele von uns, ist es jetzt auch nochmal so ein Ruck, sich auf dich auszurichten, auf dich zu hören, auf das, was du uns vielleicht sagst. Ich will dich bitten und dich einladen, dass du uns dabei hilfst, Herr, dass wir wirklich hören dürfen, wenn du sprichst und was du sagst zu uns. Amen.
Amen.
Das ist genau richtig. Der Manfred Dannewitz hat es genau richtig gesagt. Wir sind dabei, umzuziehen. Nächsten Monat werden wir umziehen. Meine Frau packt schon eifrig Kisten. Ich würde nicht sagen, dass ich hier bin, obwohl sie Kisten packt. Ich würde sagen, ich bin hier, weil sie Kisten packt. Können uns da manchmal nicht wirklich einigen, was wir mitnehmen und was wir nicht mitnehmen. Und das finde ich doch dann ganz gut. Sie hat gesagt, fahr du mal nach Wächtersbach, ich mache hier weiter. Die Predigt habe ich überschrieben mit lebende Steine. Und dann kam mir irgendwann, dass hoffentlich hier keine Botaniker sind, denn ich habe mich erinnert, da war die Predigt allerdings schon fertig, tatsächlich gibt es ja Pflanzen, die lebende Steine heißen. Weiß nicht, ob Sie die kennen, das sind so kleine Pflänzchen, war eine Zeit lang mal sehr populär, vor allen Dingen bei Männern, glaube ich, sehr populär. Die musste man praktisch nie gießen, das war wirklich toll. Und die sind immer wieder gekommen. Aber heute in dieser Predigt soll es tatsächlich um lebende Steine gehen. Und zwar habe ich was rausgesucht aus dem Buch Nehemia. Und Nehemia gefällt mir deswegen so gut, weil der Nehemia in einer anderen Stadt ist. Und er dient dort einem fremden König und dann kommen Leute, es ist so ein bisschen wie wir das gerade bei der Ellen gehört haben, ein Teil seiner Familie kommt aus Jerusalem und erzählt ihm, wie es in Jerusalem aussieht. Dass nämlich 80 Jahre, nachdem die babylonische Gefangenschaft zu Ende ist und die Juden schon zu Hause sind, die Stadtmauer immer noch zerstört ist. Und Nehemia weint, fastet und geht dann nach Jerusalem. Und das finde ich eigentlich eine wirklich schöne Geschichte, weil, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich niemand bin, der die Stimme Gottes jetzt so hört. Also mitten in der Nacht die Stimme Gottes, die sagt, morgen machst du das und das. Das passiert mir sehr, sehr selten. Und ich finde mich in jemandem wie Nehemia, der sagt, da ist eine Not, da steht eine Stadt offen, da werden Menschen überfallen, gedemütigt und dieser Not kann ich abhelfen und dann will ich das auch tun. Und deswegen finde ich Nehemia so cool. Ich finde ihn so cool, weil er aus diesem ganzen, ich muss das erstmal von Gott hören, raustritt und sagt, was sagt denn mein Verstand? Was sagt denn meine Liebe zu Gott und zu Menschen? Und das will ich auch tun. Und so geht er nach Jerusalem, in die Stadt, die er nie vorher gesehen hat, zu den Menschen, die er nicht kennt, mit der Ausnahme, der kleinen Ausnahme eines Teils seiner Familie. Und er fängt an, den Aufbau der Stadtmauer zu organisieren. Und wie das so ist, wenn man Gemeinde Gottes baut und wenn man Reich Gottes baut, das wird bei Ihnen nicht anders sein, als das bei Nehemia war, da kommen natürlich gewisse Widerstände. Und ich will mal vorlesen aus Nehemia 3, die Verse 33 bis 38. Da geht es um zwei Leute, die in der Nachbarschaft Jerusalems leben und die immer wieder Jerusalem überfallen haben und die jetzt merken, möglicherweise wird das in der Zukunft nicht mehr funktionieren, wenn die diese Stadtmauer bauen. Nehemia 3, die Verse 33 bis 38. Als aber Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, wurde er zornig und sehr entrüstet und er spottete über die Juden. Und er sprach zu seinen Brüdern und den Kriegsleuten in Samaria, was machen sie denn, diese ohnmächtigen Juden? Wollen wir sie gewähren lassen? Werden sie die Mauer eines Tages mit Opfern einweihen? Werden sie es in unseren Tagen schon vollenden? Werden sie aus den Schutthaufen die Steine lebendig machen, die doch verbrannt sind? Aber Tobia, der Ammoniter, stand neben ihm und sprach: Lass sie nur bauen. Wenn ein Fuchs auf ihre steinerne Mauer hinaufspringt, dann reißt er sie ein. Höre, unser Gott, wie verachtet sind wir. Weiß nicht, wie Ihnen das geht. Vielleicht ist Ihnen das mal aufgefallen, dass es manchmal Situationen gibt, in denen Menschen, die es nicht gut mit dem Evangelium meinen, trotzdem die Wahrheit sagen. Also man könnte zum Beispiel auf die Ostergeschichte schauen. Da steht über dem Kopf des Gekreuzigten Jesus Christus, König der Juden. Und es ist völlig richtig. Und es haben nicht die Christen geschrieben, sondern es haben die Menschen geschrieben, die Jesus ans Kreuz genagelt haben. In Berlin fand ich das immer sehr, sehr eindrücklich. Wir haben viele Jahre in Berlin gelebt. In Berlin fand ich das immer sehr, sehr eindrücklich, den Fernsehturm zu sehen, weil in der Anfangszeit der DDR die Staatsratsführung beschlossen hat, ein Gebäude zu bauen, das den technischen Fortschritt, die Überlegenheit der Wissenschaft über die Kirchen symbolisieren sollte. Und sie haben gesagt, wir bauen einen Turm, den Fernsehturm, und dieser Fernsehturm soll größer sein, höher sein als alle Kirchen, die es so drumherum gibt, den französischen, den deutschen Dom, den Berliner Dom und so weiter. Das hat man getan. Hat also ein Bauwerk errichtet, 365 Meter hoch, und relativ weit oben eine Kugel gebaut. Dort war ein Restaurant und da konnte man sich reinsetzen und dann drehte sich das in einer halben Stunde so einmal um die eigene Achse und man hatte einen sehr, sehr schönen Blick auf Berlin. Das Ding war fertig, wurde eingeweiht, alle guckten hoch und an dieser Kugel sah man an den Kacheln ein großes Kreuz. Sagte Ulbricht, also der Staatsratsvorsitzende, na, das ist ja irgendwie blöd. Jetzt wollten wir das so über die Kirchen und jetzt ist da ein Kreuz. Alle hoch, das Ding abhauen. Dann kloppten die alle ihre Kacheln ab und machten das wieder. Und wieder zeigte sich das Kreuz. Und dann waren sie pleite und konnten keine neuen Kacheln mehr kaufen. Dann hat man das gelassen. Und selbst als die Mauer gefallen war, stand ich da und habe auf dieses Kreuz geguckt und habe auf diese Stadt geguckt, die so wenig von Gott wissen wollte. Und mir war klar, dort regiert Jesus Christus. Dort haben die Feinde des Evangeliums die Wahrheit aufgerichtet. Und hier finden wir genau das Gleiche. In diesem Abschnitt steht genau das Gleiche. Die Feinde des Evangeliums, die Feinde Jesu Christi, sagen das, was Wahrheit ist. Denn einer in diesem ganzen Gespräch sagt zu dem anderen: Werden Sie aus den Schutthaufen die Steine lebendig machen, die doch verbrannt sind? Werden Sie aus den Schutthaufen die Steine lebendig machen, die doch verbrannt sind? Natürlich. Das ist Evangelium. Die Steine, die verbrannt sind, werden wieder lebendig. Und sie bauen Reich Gottes. Das ist, wofür wir als Christen stehen. Wir, die wir sagen, als Steine, als verbrannte Steine, wie diese Stadtmauer, eingerissen von den Babyloniern, über Jahrzehnte irgendwo auf einem Trümmerhaufen liegend, wir sind von Jesus Christus berührt worden, wir sind lebendig gemacht worden. Das geschieht in unserem Leben. Darum geht's. Es geht darum, ob wir Jesus zur Verfügung stehen, ob er uns anrühren darf und ob wir lebendig werden. Nun ist es nicht so einfach mit diesem Lebendigwerden. Es gibt nämlich in diesem Trümmerhaufen eine Menge Schutt. Mich mit jemandem unterhalten, Jahrgang 31, der hat also wirklich den Niedergang Berlins, also die Zerstörung Berlins, aber auch den Wiederaufbau erlebt. Und er sagte, naja, da saßen wir alle und klopften an diesen Stein, und das, was noch einigermaßen zu gebrauchen war, das wurde aufgeschichtet. Und dann sollte das eingesetzt werden, um Häuser zu bauen, aber das konnten wir gar nicht, denn die Straßen waren voller Schutt. Und wir kamen gar nicht an die Leitungen ran. Es gab kein Wasser, die Kanalisation war zerstört, aber wir konnten sie gar nicht reparieren, denn überall lag der Schutt. Elektrische Leitungen, wir konnten es gar nicht installieren. So das Erste, was wir machen mussten, bevor wir aufbauen konnten, war, diesen ganzen Schutt einfach zur Seite zu räumen. Und ich will das mal als ein Beispiel nehmen für unser eigenes Leben, weil Christen so schnell dabei sind zu sagen, ja, Gott kann die Trümmer meines Lebens neu zusammensetzen. Und das ist auch gar keine Frage, dass Gott das kann. Er kann aus den Trümmern unseres Lebens etwas Neues bauen. Meine Frage ist nur, kann er auf den Trümmern meines Lebens etwas bauen? Da, wo ich das, was zerbrochen ist, das, was unvergeben ist, das, was unversöhnlich ist, das, was da liegt wie ein zerstörter Trümmerhaufen, kann ich Gott einladen und sagen, ich räume es nicht weg, bitte bau da drauf. Oder gleiche ich da nicht dem Mann, über den Jesus in einem Gleichnis spricht, der sein Haus auf einem Haufen kleinen, feinen Schutt baut. Und dann kommt der Sturm, dann kommt der Wind und das Haus bricht zusammen. Leute, das nur mal als Gedanken mitgeben. Das wünschen wir uns ja alle, dass Gott Sinn in unser Leben gibt, dass wir wieder zusammengefügt werden, das, was zerrissen ist. Aber vielleicht müssen wir einiges einfach auch zu Gott bringen, damit Neues entstehen kann. Vielleicht müssen wir einiges einfach wegräumen. Der Mann, der mir das erzählt hatte, wie Berlin aussah, dieses Gespräch fand in unserem Männerhauskreis statt. Da laufen Gespräche manchmal so ein bisschen anders, als sie in gemischten Hauskreisen laufen würden. Und das war auch eins dieser Gespräche, weil dann jemand sagte, ja, wie habt ihr das denn mit den Baumaschinen und mit dem Schutt dann so gemacht? Das würde ja keine Frau fragen normalerweise, um hier mal in die Klischeekiste zu greifen. Was habt ihr denn mit dem ganzen Zeug gemacht? Und dann sagte er, keine Ahnung, ich weiß es gar nicht, ich glaube, wir haben es rausgebracht aus der Stadt oder so. Und dann sagte jemand anderes, der Architekt ist, der sagte, nee, das stimmt nicht. Ich kann das erklären, was mit diesem ganzen Schutt gemacht worden ist. Der wurde klein gemahlen in den Städten und dann kam Zement dazu und Wasser und dann wurden daraus Betonplatten geformt. Und mit diesen Betonplatten hat man dann die neuen Häuser gebaut. Das heißt, wenn jemand von euch zum Beispiel in Frankfurt wohnt und ein Bild aufhängen will in seiner Wohnung und dann rieselt es da grau raus, dann sind das 100% solche Platten, die praktisch nach dem Krieg gebildet worden sind. Und ich dachte, meine Güte, wie ähnlich. Ich bringe meinen ganzen Müll zu Jesus und er gibt ein Bindemittel dazu, denn Zement ist nichts anderes als ein Bindemittel. Und dann wird etwas Neues daraus geformt, mit dem man wieder arbeiten kann. Ich dachte, das möchte ich in meinem Leben erleben. Ich möchte nicht diese ganzen Trümmer ständig sortieren und bei einem Umzug in die Kiste packen und in der nächsten Wohnung das wieder rausholen und sagen, ah, was ist mir da angetan worden? Sondern ich möchte es von Jesus verändern lassen, klein malen lassen und was Neues daraus bauen lassen. Das ist ja, was wir im Neuen Testament, im Alten Testament über und über lesen. Es geht nicht um die Steintafel. Es geht nicht um die Gesetze. Es geht um ein fleischernes, so sagt das der Paulus, um ein fleischernes Herz. Wo Gott sagt, hier kann ich dir nahe kommen, hier wirst du weich, hier kann ich dich anrühren, hier kann ich dich erreichen. Hier können wir zusammen was Neues bauen. Werden sie aus dem Schutthaufen die Steine lebendig machen, die doch verbrannt sind? Naja, wenn wir das wollen, wenn wir das zulassen, ja, dann ist das schon so. Ich will schließen mit einem Bild. Paulus schreibt es. Er schreibt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und ich habe das schon oft gehört und ich habe auch die unterschiedlichsten Auslegungen. Der eine sagt, naja, das ist der Grundstein, der andere sagt, nee, das ist der Schlussstein. Und gibt's ja ganz viele Ideen darüber. Aber vielleicht ist das gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende oder eine entscheidende Sache, die Paulus sagt, ist, das sind Fachleute. Menschen, die ihr ganzes Leben lang mit Steinen umgegangen sind. Und die gucken sich diesen einen Stein an und sie sagen, der ist nicht zu gebrauchen. So was gibt's. Wenn ihr einen Granitstein nehmt und schmeißt den ins Feuer und der glüht richtig durch, dann hat er keine Festigkeit mehr. Den könnt ihr auf den Boden werfen und dann zerspringt er in tausend Teile. Die Bauleute, die Fachleute, die gucken auf diesen Stein und sie sagen, der ist nichts mehr. Weg damit. Und ich bin davon überzeugt, dass es Menschen gibt, dass es hier Menschen gibt, auf deren Leben Fachleute geguckt haben. Und die sagen, das ist nichts mehr. Dass euch Menschen angeguckt haben und sie haben euch verworfen. Sie haben gesagt, ich bin der Fachmann. Ich weiß, ob man aus dir was machen kann und ich sage dir, aus dir kann niemand mehr was machen. Und dann finde ich das unglaublich, dass ich mich in so einer Situation an Jesus Christus erinnern kann und sagen kann, ja, und dem ging es auch so. Und was ein Unsinn. Dieser Jesus ist Fundament und ist Schlussstein. Dieser Jesus trägt die gesamte Welt. Bin ich, der ich Nachfolger Jesu bin, dann nicht vielleicht auch in so einer Situation, dass das Urteil des anderen Menschen, das vielleicht ich selbst über mich getroffen habe, gar nicht das letzte Urteil ist, sondern das, was Jesus sagt, ich will dich, ich kenne dich, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, dass das trägt. Und das möchte ich uns allen mit auf den Weg geben. Ich möchte uns allen mit auf den Weg geben, dass natürlich wir lebendig werden können. Dass Jesus alles getan hat, damit wir lebendig werden können und damit wir Reich Gottes und unser eigenes Leben gehört zu diesem Reich, damit wir dieses Reich Gottes in der Verantwortung vor Gott und vor Menschen bauen können. Ich wünsche euch Gottes Segen dazu und mir auch. Amen. Amen.